Wie würdest du antworten, wenn dich jemand fragt, was ist ein Leben im Glauben? Wie sieht ein Leben im Glauben aus? Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Leben und einem Leben im Glauben? Gibt es etwas, was unbedingt zu einem gläubigen Leben dazugehört? Was ist ein Leben im Glauben? Nun, vielleicht sagst du, das kann man nicht so allgemein beantworten. Also, das kommt immer auf die Umstände an und es hängt von der Person ab und wo man lebt. Und Glauben ist halt irgendwie auch relativ. Es zeigt sich daher ganz unterschiedlich und deswegen gibt es einfach keine einfachen Antworten, keine allgemeinen Antworten, nicht irgendeine Antwort, die irgendwie so auf alle passt. Nun, wir müssen zugeben, Glaube ist eine komplexe Sache. Gerade weil Glaube das ganze Leben beeinflusst, ist das nicht nur irgendwie so ein kleiner Zusatz zum Leben und lässt sich so ganz einfach beschreiben, sondern es ist etwas, was das ganze Leben durchdringt. Es ist eine ganz neue Ausrichtung des Lebens. Es macht einen wesentlichen Unterschied. Es ist nicht nur irgendwie so ein zusätzliches Hobby neben noch anderen, eine besondere Leidenschaft, irgendwie ein Interesse, eine besondere Sparte im Bücherregal, wo man sich gerne mit befasst, neben den Fantasy-Büchern und den Romanen und den Biografien. Nein, es ist etwas Lebensdurchdringendes. Es ist etwas, was das Leben ausmacht. Gerade da, wo der Glaube echt ist, macht es einen Unterschied. Aber die Bibel lässt uns dennoch nicht im Trüben stehen, was denn nun ein Leben im Glauben bedeutet. Ausgerechnet ein Mann, der 2000 Jahre vor Christus lebte, den greift das Neue Testament auf, die Apostel, sie greifen ihn auf und zeigen den Christen ihr Leben. Hier könnt ihr lernen und hier könnt ihr sehen, was es heißt, im Glauben zu leben. Bei diesem Mann 2000 Jahre vor Christus sollen wir Christen sehen, was es bedeutet, ein Leben im Glauben zu führen. Nun, die meisten von euch wissen, von wem ich rede. Abraham. Abraham ist eine entscheidende Person in der Heilsgeschichte Gottes. Und er wird uns schon gleich im ersten Buch der Bibel, im ersten Buch Mose, vorgestellt. Er ist die erste Person, von der die Bibel nicht nur irgendwie einzelne, besonders dramatische Ereignisse berichtet, sondern mit Abraham beginnt ein etwas mehr biografischer Teil im ersten Buch Mose. Und das liegt nicht daran, dass Mose gedacht hat, ach, ich probiere hier mal ein anderes Genre aus, sondern es hat etwas damit zu tun, was das Volk Israels damals, zur Zeit von Mose, aber auch, was wir heute, hier und jetzt, was wir von Abraham und seinem Leben lernen sollen. Nicht nur von einzelnen Erlebnissen von gläubigen Männern mit Gott, wie Gott eingegriffen hat, wie er gerichtet hat oder wie er gerettet hat, sondern wir sollen mal sehen an einem Lebensbild, was ein Leben im Glauben ausmacht. Und darum schreibt der Apostel Paulus den Christen in Rom sogar, Abraham ist unser aller Vater. Und das meint er nicht, weil er die Geschlechtsregister durchgegangen ist und nachweisen konnte, sie stammen alle irgendwie von Abraham ab, sondern weil die Christen geistliche Nachkommen Abrahams sind. Sie folgen ihm nach im Glauben. So wie Abraham an Gott geglaubt hat, so glauben auch Christen an Gott und können so Abraham als ihren geistlichen Vorvater sehen. Er ist der Vater aller Gläubigen. Mit Abraham wird sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament uns ein Beispiel und ein Muster eines Lebens im Glauben dargestellt. Und wenn wir uns also heute unseren Predigttext anschauen, dann wollen wir es unter diesem Thema betrachten, ein Leben im Glauben. Und dafür schlagen wir 1. Mose Kapitel 12 auf und hier lesen wir die Verse 4 bis 9. 1. Mose Kapitel 12, die Verse 4 bis 9. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten, und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abram durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem, bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land. Und der Herr erschien dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abram auf und zog immer weiter nach Süden. Findet ihr nicht auch, dass dieser Abschnitt ziemlich unspektakulär ist? Geht es nicht erst nach diesem Abschnitt so richtig los mit der Geschichte Abrahams, wenn er in Ägypten ist und mit den Kämpfen mit den Kanaanitern und dann, wo er Lot retten muss und Sodom und Gomorra zerstört wird? Kommt nicht eigentlich das Bedeutende erst noch in den folgenden Abschnitten? Lernen wir nicht erst da, was Glaube bedeutet? Aber hier, dieser Abschnitt, er liest sich doch mehr wie so ein Lückenfüller, oder? Irgendwie so eine Erklärung, wie Abram von Haran schließlich im Süden in Ägypten ankam, wo dann halt ordentlich etwas geschehen ist. Aber nein. Gerade in diesen wenigen Versen lernen wir drei wesentliche Aspekte eines Lebens im Glauben. Und nicht nur für den Glauben zur Zeit der Patriarchen, zur Zeit von Abraham und seinen Kindern damals, und nicht nur über den Glauben zur Zeit von Mose und dem Volk Israel, als er es aufgeschrieben hat. Nein, es ist ein bleibendes Muster für den einzig wahren, rettenden Glauben an den lebendigen Gott. Das heißt, in diesen Versen, die so unspektakulär wirken, sollen wir etwas lernen über unser Glaubensleben. Das Wesen des Glaubens, es hat sich nicht geändert. Obwohl Gott sich immer weiter geoffenbart hat, wir dürfen heute mehr wissen, mehr kennen, mehr erfahren, mehr von der Heilsgeschichte Gottes kennen als Abraham damals. Ja, Gott hat sich weiter geoffenbart über Abraham hinaus durch das Gesetz und die Propheten bis hin zu Christus. Aber das Wesen des Glaubens ist dasselbe. Ja, wer das mal nachlesen will, der Hebräerbrief beschreibt in Kapitel 11 genau das. Das Wesen des Glaubens ist vom Alten Testament und dem Neuen Testament das gleiche. Und Abraham wird erwähnt. Und damit hat auch das Leben im Glauben an Gott damals wie heute bleibende Wesensmerkmale. Bei all den Unterschieden in den Umständen, bei all den charakterlichen Unterschieden, bei all dem, was tatsächlich ganz unterschiedlich ist, damals und heute, und auch zwischen dir und einem anderen, es gibt bleibende Wesensmerkmale des Glaubens. Darum, Leben im Glauben bedeutet erstens, dem Wort Gottes zu gehorchen. Vers 4 und 5 wird das sehr deutlich. Und Abram ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, und all ihre Habe, die sie erworben haben, und die Leute, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Schon in Ur, dort in Mesopotamien und scheinbar noch einmal in Haran, da spricht Gott zu Abram. Damals hieß er noch Abram, nicht Abraham. Und er spricht zu ihm in ganz deutlichen Worten: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. So beginnt das 12. Kapitel. Geh aus deinem Land. In das Land, das ich dir zeigen werde. Und unser Predigttext, er beginnt nun mit der direkten Antwort Abrams. Und Abram ging hin. Sie zogen aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Ein wichtiger und entscheidender Aspekt eines Lebens im Glauben ist Gehorsam. Ist Gehorsam. Ja, oftmals ist es das erste deutliche, sichtbare Anzeichen des Glaubens. Praktischer Gehorsam. Ich tue das, was Gott sagt. Ich erkenne das, was Gott in mein Leben hineinspricht. Das Leben nimmt eine neue Richtung. Es verändert sich etwas spürbar. Hier ist ein Unterschied. Nun, das heißt nicht, dass Glaube ein Verdienst oder ein Werk ist. Gehorsam ist ein Merkmal des Glaubens. Aber Glaube ist kein Werk des Gehorsams. In unserem Glaubensbekenntnis wird beschrieben, dass der Glaube ein Werk des Geistes Christi in den Herzen der Erwählten ist. Glaube ist eine Gnadengabe und es heißt für gewöhnlich vermittelt durch das Wort Gottes. Also Gott schenkt durch den Geist mit dem Wort Glauben in den Herzen der Menschen. Es ist eine Gnade, wenn ein Mensch glauben kann. Aber diese Gabe des Glaubens, sie ist wirksam. Sie verändert etwas in unseren Herzen. Sie befähigt die Menschen, dem Gott, an dem sie glauben, und das Wort, das sie von Gott hören, auch zu folgen. Glaube ohne Gehorsam und damit ohne Werke ist kein rettender, kein biblischer Glaube. Die Bibel sagt, das ist ein toter Glaube, ein Scheinglaube. Aber noch einmal, der Gehorsam führt nicht zum Glauben, aber der Glaube führt zu echten Gehorsam. Wahrer Glaube bringt Gehorsam hervor. Und darum gehört es zu den Merkmalen wahren Glaubens. Gehorsam. Abraham gehorchte Gott. Und zwar, und das ist ein sehr wichtiger Hinweis, Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Warum ist das wichtig? Habt ihr eine Idee? Wie der Herr zu ihm geredet hat, ja, wie soll er denn sonst gehorchen? Vielleicht fragst du dich, hey, was? Natürlich, wie der Herr zu ihm geredet hat, wie soll es denn sonst funktionieren? Nun, wenn du dein eigenes Herz kennst, dann weißt du, warum dieser Zusatz so wichtig ist. Wie sieht es denn in deinem Leben aus? Gehorchst du dem Wort Gottes? Nun, dafür musst du nicht irgendwie spektakulär oder mystisch oder in irgendeiner hörbaren Weise ein Engel Gottes erscheinen und dir etwas auftragen. Du hast dieses Buch. Und hier steht das Wort Gottes schwarz auf weiß. Das ist das Wort Gottes. Er hat es geoffenbart, durch seinen Geist eingegeben. Und es sagt dir, geh aus deinem sündigen Lebensstil heraus. Verlass deine schlechten Angewohnheiten, deine schlechte Gesellschaft, deine gottlose Lebensausrichtung. Das Wort Gottes spricht zu dir, es ermahnt dich, geh heraus, wie Abraham aus Ur, dieser Götzendienerstadt. Die Bibel ist Gottes inspiriertes und irrtumsloses, unfehlbares Wort. Und es fordert dich auf, geh aus dem Land deiner Sünde heraus. Wenn du an Gott glauben willst, dann gehorche. Aber wie müsste man über dein Leben schreiben? Und er ging hin, wie es seiner Vorstellung entsprach. Trifft das zu über dein Leben? Oder heißt es, und er ging hin, soweit das Wort Gottes und seine Wünsche übereinstimmten? Oder heißt es, und sie ging hin, so wie sie das, was der Herr geredet hat, auch für sich selbst akzeptieren konnte? Ist es nicht wahr, dass diese Neigung in unserem Herzen ist. Dass wir gerne aussuchen wollen, inwiefern Gott zu uns reden darf. In welchen Belangen Gott zu uns sprechen darf und etwas von uns fordern darf. Abraham ging hin, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Freunde, hier geht es nicht in erster Linie um Schriftverständnis, um Inspirationslehre, um Bibelauslegung, um unterschiedliche Interpretationen. Es geht hier um Autorität. Hat Gott die Autorität, die Herrschaft, das Sagen in deinem Leben? Erkennst du, dass Gott dein Herr ist, dass du ihm gehörst? Dass er in dein Leben hineinsprechen darf und das Vorrecht hat, die Vollmacht hat, zu dir zu sprechen? Oder bist du es eigentlich, der die Autorität hat und sagt, okay Gott, also innerhalb dieser Grenzen darfst du mir Ratschläge geben. Nun, wenn das so ist, dann sprich nicht von meinem Leben im Glauben. Wenn das so ist, wenn du dieses Selbstverständnis hast, dann sprich nicht vom Glauben. Dann sprich nicht von einem souveränen und von einem mächtigen und einem rettenden Gott. Denn dann glaubst du nur an dich. Und brauchst Gott vielleicht als einen Helfer. Aber deine Einstellung und dein Leben ist nicht anders als das der Gottlosen. Ein Gläubiger erkennt Gottes Autorität an. Und das nicht nur theoretisch, sondern praktisch. Ja, wie denn sonst? Praktisch, im Gehorsam, nicht gegenüber den Emotionen, nicht gegenüber den eigenen Gefühlen, nicht gegenüber den eigenen Plänen, im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Gott hat gesprochen. Ein Leben im Glauben bedeutet ein Leben, in dem das aufrichtige Streben nach Gehorsam sichtbar wird. Triff das zu auf dein Leben. Ist da dieser Wunsch deutlich, dass das, was du gelesen hast, das, was du verstanden hast vom Wort Gottes, dass du es umsetzen willst in deinem Leben? So wie der Herr geredet hat. Indem du das geoffenbarte Wort Gottes anwendest und befolgst, da, wo es etwas gebietet. Glaube bekennt, ich gehöre Gott, er ist mein Herr und darum gehorche ich ihm. Mein Leben ist in seiner Hand und er meint es gut mit mir. Letzte Woche haben wir gesehen, auf diese eine Aufforderung zu gehen, geh aus deinem Land, folgen 7 Segnungen, die Gott verspricht. 7 Segnungen, die Gott dem Abraham nennt, was er tun will für ihn. Das Wort Gottes ist gut und heilig und vollkommen. Es ist nicht einfach nur da, um Menschen zu knechten und niederzudrücken und ihnen ein erbärmliches und armseliges und leidvolles Leben zu geben. Das Wort Gottes ist der Weg, der uns zum Segen führt. Und Glaube bedeutet, ich glaube, dass es das Beste für mein Leben ist, dass Gott Autorität nimmt über mein Leben. Ich glaube daran, dass Gott weise ist, das Gute zu bestimmen und zu nennen. Und er kennt den Weg besser als ich. Darum folge ich ihm. Darum gehorche ich ihm. Es geht hier nicht nur um äußere Formen. Es geht auch um die richtige Beurteilung. Ich lasse von etwas ab, weil die Bibel es für böse und sündig erklärt. Und ich befolge mit ganzem Herzen etwas, weil Gott es als gut und nützlich in seinem Wort erklärt. Und ich lerne daran, zu lieben, was Gott liebt. Und ich lerne daran, zu hassen, was Gott hasst. Ich lerne daran, meinen Maßstab zu eichen, meinen Maßstab zu kalibrieren, dass ich nicht mehr das für gut achte, was Gott für böse erklärt. Und dass ich nicht das für böse erkläre, was Gott für gut und nützlich und segensreich erklärt. Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der jeder selbst bestimmen will, was gut und was böse ist. Die Moral wird verdreht. Es gibt keinen Maßstab mehr für Ethik, für das, was gut ist. Aber Abraham geht hin, wie der Herr zu ihm geredet hat. Abraham vertraut dem Wort Gottes im Gehorsam, weil er weiß, Gottes Maßstab für gut und böse ist richtig. Egal, wie ich mich fühle, egal, wie sehr meine Leidenschaften vielleicht noch an dem einen oder anderen hängen, ich glaube daran, dass Gottes Autorität in meinem Leben gut ist und zum richtigen Ziel führt. Er verlässt, was er verlassen muss. Ur und Haran, diese Götzendienerstätte. Sein bisheriges Leben. Er verlässt es. Er lässt es hinter sich. Aber er nimmt mit, was er mitnehmen kann, nämlich seine Frau Sarai und seinen Neffen Lot und seine Habe, also all das Vieh und die Mittel, die er erworben hat, sogar auch die Leute, die er erworben hat in Haran, Diener und Knechte, Helfer. Gott hat ihn durchaus befähigt und gestärkt, dass er diesen Weg gehen kann. Er hat ihm alles mitgegeben, geschenkt, was er brauchte, um aus Ur aufzubrechen, um aus Haran aufzubrechen und Gottes Wort zu folgen. Und wisst ihr, als sie aus Ur damals aufbrachen, da heißt es noch, dass Terach, Abrahams Vater, ihn und seine Frau Sarai und so weiter nahm und auszog. Terach war der irgendwie diese Initiative ergriff. Doch Terach, er ging aus, um in das Land Kanaan zu gehen, und er blieb in Haran. Es war ein halbherziger Gehorsam. Aber nun übernimmt Abraham die Initiative. Und es heißt, und Abraham nahm seine Frau Sarai und seinen Neffen Lot. Er nimmt die Initiative. Es ist ein bewusster, ein verantwortungsvoller, ein entschlossener Gehorsam. Und er zieht aus, um in das Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Es ist ein voller Gehorsam. Ja, er zieht in das Land, das der Herr ihm gezeigt hat. Es zeigt sich hier, zum Leben im Glauben gehört aufrichtiger Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Aber zweitens, zum Leben des Glaubens gehört, den erschienenen Gott anzubeten. Wir lesen noch einmal die Verse 6 bis 9. Und Abraham durchzog das Land bis zur Stätte von Sichem bis zur Terebinte More. Damals waren die Kanaaniter im Land, und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, Bethel im Westen und Ai im Osten, und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Ein Leben im Glauben ist durchdrungen von Gemeinschaft, einer persönlichen Beziehung zu Gott. Wenn Gehorsam das einzige Element wäre, dann könnte man meinen, Glaube ist nur eine Form von Verhalten, von Handlungen, von bestimmten Formen. Doch Glaube beginnt im Herzen. Eine Frucht davon, eine Auswirkung davon ist der Gehorsam. Aber noch zentraler ist der persönliche Kontakt zu Gott. Wir finden es hier ganz wunderbar dargestellt. Der Herr erschien dem Abraham. In Kapitel 12, Vers 1 heißt es noch, der Herr sprach zu Abraham. Und hier nun, der Herr erschien dem Abraham. Erscheinen, das klingt so visuell, so sichtbar, so beobachtbar. Doch hier ist nicht gemeint, dass Abraham irgendwie die Gestalt Gottes sah. Aber wir können wohl sagen, Gott war Abraham nahe. Gott ist Abraham nahe gekommen. Er offenbarte sich ihm in persönlicher Weise, sodass Abrahams Erkenntnis über Gott in geistlichem Sinne erweitert wurde. Er erkannte etwas über Gott. Abraham durfte Gott immer besser und enger kennenlernen. Ja, in der Bibel wird Abraham später ein Freund Gottes genannt. Er hörte nicht nur das Wort Gottes, wie das Wort eines fernen Königs, der ein Gesetz erlässt und es wird irgendwo durch einen Herold verkündet. Er hat Gemeinschaft mit Gott. Der Herr erschien dem Abraham. Glaube bedeutet, dass Gott kein Fremder mehr ist, sondern dass hier eine persönliche Beziehung besteht, in der der Mensch wächst im Verständnis und in der Gemeinschaft mit Gott. Aber auch das bleibt keine rein innere, verborgene, geheimnisvolle Erfahrung, sondern Abraham findet einen Ausdruck dafür in der Anbetung Gottes. Da, wo Gemeinschaft mit Gott herrscht, findet es Ausdruck in der Anbetung Gottes. Das heißt so schön hier in Vers 7, und der Herr erschien dem Abraham und sprach, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Hier besteht eine ganz enge Verknüpfung. Gott erscheint Abraham und Abraham baut Gott, der ihm erschienen war, dort einen Altar. Ja, diese persönliche Gemeinschaft mit Gott, sie drückt sich aus in einem Leben der Anbetung. Es ist kein Altar für den unbekannten Gott, wie Paulus ihn damals in Athen vorfand. Es ist ein Altar für den Gott, der ihm erschienen war. Diese Anbetung, sie ist nicht leblos, sie ist nicht rein formal, sie ist nicht irgendwie geistlos. Abraham kennt den Gott, den er anbetet. Es ist ein persönlicher Glaube. Ein Glaube, der besteht in einer Gemeinschaft und einer Erkenntnis Gottes. Und mehr noch, er erkennt, wie diese Beziehung überhaupt möglich ist. Gott erschien dem Abraham und das förderte eine Erkenntnis Abrahams, wie überhaupt diese Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Der Herr ist ihm erschienen. Und was ist das Erste, was Abraham macht? Er baut einen Altar. Er baut dem Herrn, der ihm erschienen ist, einen Altar. Und dort baut er ihm einen Altar. Dort meint den Ort, wo Gott sich ihm offenbart hat. Dort bei Sichem. Dort bei der Terebinte More. Terebinte ist ein Baum und der Name More heißt Lehrer. Man kann also übersetzen Terebinte des Lehrers. Aber es war vermutlich ein Ort, der zum Götzendienst verwendet wurde. Die Kanaaniter, sie gebrauchten Bäume auf Hügeln als besondere Kultstätten. Manche übersetzen es daher auch mit Wahrsagebaum oder Orakelterebinte. In Richter 9 heißt es sogar explizit Terebinte der Zauberer. Dort an dieser Stelle betet Abraham nun Gott an. Den Gott, der ihm erschienen war. Und was macht Abraham? Tanzt er um den Baum, um Gott anzubeten wie die Kanaaniter? Hängt er irgendwelche Traumfänger in die Äste der Terebinte? Nein, er baut einen Altar. Er baut einen Altar. Er betet Gott so an, wie Gott sich ihm geoffenbart hat. Ein Gott, vor dem wir schuldig sind. Vor dem wir Vergebung brauchen. Ein Leben, das geopfert werden muss, damit wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott haben können. ein Gott, der voller Güte und Gnade ist und gerne vergibt all unsere Schuld, wenn wir im Glauben zu ihm kommen. Wir dürfen ihm nahen, wie ungehorsam und wie sündig und wie unrecht und wie götzendienerisch unser Leben auch bisher war. Wir haben vor einigen Wochen das Leben Abrahams im Ursprung gesehen und es war alles andere als vorbildlich. Aber hier hat er erkannt, ich kann Gott nahen über einen Altar. Gott hat sich mir offenbart und da, wo ich mit einem Opfer komme, da lässt er sich finden, da ist Gemeinschaft möglich. Da erscheint Gott. Ja, wir dürfen sein Angesicht suchen. Und zwar auf die Weise, wie Gott es geoffenbart hat. Dem Gott, der ihm erschienen ist. Nicht auf irgendwelche anderen Praktiken, die er irgendwo bei den Kanaanitern gelernt hat. Das ist der Grund, warum unser Gottesdienst so schlicht ist. Ja, unser Gottesdienst hier. Wir wollen keine Praktiken und wir wollen keine Elemente der Anbetung aufnehmen, die wir nicht in dem Wort Gottes finden. Da, wo Gott selbst geoffenbart hat, wie wir ihm nahen sollen, was vor ihm wohlgefällig ist, wie wir ihn anbeten sollen. Nun, es gibt viele Formen, die sich Menschen teilweise auch mit gutem Anliegen ausgedacht haben, wie Gottesdienste, wie christliche Gottesdienste lebendiger und dynamischer und spannender und unterhaltsamer und bunter und beweglicher und motivierender und aktiver und lustiger und sinnlicher und sonst was alles gestaltet werden können. Aber das Anliegen des Glaubens ist nicht, einen besonders lustigen Gottesdienst für uns zu machen, sondern ein Gottesdienst für den Herrn. Das Anliegen des Glaubens ist, den Herrn anzubeten, und zwar dem Herrn, der sich uns geoffenbart hat in seinem Wort, der uns erschienen ist. Und wir wollen ihn anbeten in einem würdigen und in einem ehrfürchtigen Erkenntnis, wer Gott ist und wie kostbar und wie besonders es ist, dass wir ihm nahen dürfen, dass wir vor den heiligen und gerechten und lebendigen Gott treten dürfen. Ja, Abraham erkannte, die Anbetung Gottes findet über einen Altar statt. Und ja, durch das Blut Jesu Christi am Kreuz von Golgatha haben wir einen Altar, über den wir Gott nahen dürfen. Wir haben so passend in der Schriftlesung davon gelesen in Hebräer 10. Wir dürfen Gott nahen durch das Opfer Jesu Christi und da, wo wir glauben an das ein für alle Mal gültige Opfer Jesu Christi für unsere Schuld, da sind wir gerechtfertigt, gerecht gesprochen und dürfen in Frieden zu Gott treten. Und wir sehen, Abraham baute nicht nur einen Altar, nicht nur einen. Er baute überall, wo er hinzog, einen Altar. Überall, wo er hinging, wusste Abraham, Gott ist da. Und überall, wo er hinging, betete er Gott an. Gott ist mit mir in all meinen Lebensumständen. Und er baute überall einen Altar und er rief den Namen des Herrn an. Er baute wieder und wieder einen Altar, um Gott zu danken. Danke, Herr, dass du mit mir bist. Danke, Herr, dass du nahe bist. Danke, Herr, dass du dich mir geoffenbart hast, dass ich nicht mehr in der Finsternis umherirren muss, sondern dass ich dich kennen darf. Und er baute einen Altar, um seine Schuld zu bekennen. Herr, du kennst meinen Ungehorsam. Du weißt, wo es mir noch mangelt, wo ich in Furcht und Angst und Menschengefälligkeit so versucht bin, von deinem Wort abzuweichen. Ja, und er baute einen Altar, um Segen zu bitten. Herr, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Herr, ich bin dir gefolgt, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Bitte segne mich. Bitte bewahre mich. Bitte leite mich. Bitte verlass mich nicht. Ja, er betete Gott an. Und überall da, wo er hinzog, suchte er die Nähe Gottes. Er lebte in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wie sieht es aus mit unserer Anbetung? Wie sieht es aus mit deiner Anbetung? Steht der Altar deines Gottesdienstes an allen Orten deines Lebens? Hast du einen Altar aufgebaut in deinem privaten Leben, in deinem persönlichen Leben, in deinem Alltag, indem du die Bibel liest, auf das Wort Gottes hörst, darüber nachsinnst, indem du Gott suchst im Gebet, seine Nähe suchst? Steht dieser Altar in deinem Leben? Betest du Gott an? Und steht ein Altar in deiner Familie zur Ehre Gottes? Wo deine Kinder erfahren, was es heißt, den lebendigen Gott anzubeten. Ist das sichtbar in deiner Familie? Baust du einen Altar in deiner Familie? Dass auch die Kinder lernen, Gott anzubeten, so wie er uns in Christus erschienen ist, wie er sich in der Bibel geoffenbart hat. Steht auf deinem Arbeitsplatz ein Altar? Nun versteht mich nicht falsch, ich meine nicht, dass ob ihr einen Antrag eingereicht habt nach einem stillen Andachtsraum. Ich meine, ist bekannt auf deiner Arbeit, dass du Gott dienst, dass du ihn anbetest. Stell dir vor, du wechselst die Arbeitsstelle und denkst dir, oh, gut, ich habe es geschafft, dass niemand mitbekommen hat, dass ich ein Christ bin. Ich habe keine Bedrängnis erlebt, ich habe keinen Spott erlebt, niemand hat blöde Witze über mich gemacht und jetzt wechsle ich die Arbeitsstelle und ich hoffe, dass es genauso geht, dass niemand mitbekommt, dass ich ein Christ bin. Nun, es kann sein, dass es Nachteile gibt, wenn deine Arbeitskollegen mitbekommen, dass du an den Gott der Christen glaubst. Und dennoch, wenn dieser Glaube echt ist, baue einen Altar. Ja, lebe ein Leben, in dem sichtbar wird, im Umgang mit deinen Kollegen, wie du sprichst, wie du arbeitest, in deiner Treue und Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Lass es sichtbar werden, du betest den lebendigen Gott an. Und du vertraust seinem Wort. Und du gibst Zeugnis von dem Gott, der dein Leben leitet, dem du dich anvertraut hast. So dass deine Arbeitskollegen merken, dieser Mensch kennt Gott. Gott ist ihm wichtig. Steht ein Altar an deiner Arbeitsstelle? Nun, diese Altäre, sie waren auch zur Zeit von Abraham ein Zeugnis. Abraham musste die Götzenstätte Ur und Haran verlassen. Und das ist verständlich. Ja, da wurde der Mond angebetet. Aber wisst ihr, Kanaan war nicht besser. Kanaan war auch voller Götzendienste. All diese Bäume auf den Hügeln, sie dienten als Götzenopferstätte. Abraham, was machst du da bei dem Wahrsagebaum? Müssen wir als Christen nicht all diese Städte meiden? Abraham zieht aus Ur aus und er geht nach More zu dieser Terebinte. Was macht er? Er baut einen Altar mitten in einer gottlosen Gesellschaft. Er betet Gott an, mitten in einer gottlosen Gesellschaft. Es ist ein Zeugnis, ein öffentliches Zeugnis. Ich bete einen anderen Gott an als ihr. Mein Gott ist weder die Umwelt noch das Geld, ist nicht Bequemlichkeit oder Begierden und Leidenschaften. Es ist nicht Menschenruhm und Menschenehre. Es ist nicht Erfolg. Ich diene dem Gott, der mir erschienen ist. Nicht irgendwelchen eigenen Fantasien, nicht irgendwelchen eigenen Wünschen. Ich diene dem Gott, durch den ich Leben habe, dem ich nahen darf, dem gerechten und heiligen Gott, der mich in seine Gegenwart ruft. Der Gottesdienst in einer Ortsgemeinde wie dieser hier ist ein Altar in unserer Gesellschaft, ein öffentliches Zeugnis. Und jeden Sonntag kommen wir zusammen, beständig und regelmäßig, anhaltend, um dieser so trägen und unverbindlichen Welt zu zeigen, wir beten Gott an. Und das zu jeder Zeit. Gott verdient unsere Anbetung. Ja, und das ist sichtbar in unserer Welt. Da, wo Menschen sich verbinden in einer Ortsgemeinde, um regelmäßig Gottesdienst zu feiern, oh, glaubt nicht, dass das übersehen wird. Das ist schon so besonders, dass es sichtbar wird. Es ist ein Altar und ein Ansporn für uns, diesen Gottesdienst wertzuschätzen. Ja, wir bauen einen Altar für den lebendigen Gott, ein geistliches Opfer. Steht ein Altar in deinem Leben? Oder sind die Altäre in deinem Leben irgendwie ziemlich unbeständig, wackelig auf den Beinen, lehnen sich irgendwie an andere Dinge? Vielleicht lehnt dein Altar der Anbetung an so einer Terebinte. Ja, da wo man irgendwie so ein schönes Leben haben kann, im Schutz, im Schatten des Baumes vor der Sonne, und wenn es regnet, dann bleibt es trocken darunter. Das Leben ist irgendwie angenehm, es ist eine angenehme Temperatur, man muss sich nicht fürchten, man ist irgendwie behütet. Oh, und da steht der Altar ganz gut. Und wie ist es, wenn du weiterziehst auf freiem Feld? Steht da auch ein Altar? An wüsten Orten? Steht da dein Altar? Oder braucht er solch einen komfortablen Baum als Stütze? Bei manchen ist der Altar vielleicht nur so ein Anbau an das Bankgebäude. Solange das Geld fließt, ist auch Anbetung da. Aber bricht das Bankgebäude zusammen, ist auch der Altar futsch. Abraham baute überall, wo er hinzog, einen Altar. Oder vielleicht ist dein Altar nur eine Gruppenerfahrung. Vielleicht nur hier am Sonntagmorgen. Da, wo es leicht ist, wo man ein Stück weit mitgerissen wird, wo man mit ermutigt wird, da sind so viele andere und die sind auch alle freundlich und irgendwie das Singen macht ja auch Spaß und dann baut man zusammen einen Altar. Aber da, wo du alleine bist, da, wo nicht viele mit dabei sind und dich ermutigen, da, wo du an einem Ort bist und dich einsam fühlst, steht da ein Altar. Ein Leben im Glauben heißt, Gott persönlich und beständig anzubeten. So wie Gott sich selbst in seinem Wort geoffenbart hat und zu allen Zeiten und an allen Orten deines Lebens. Glauben heißt, Gott ist mir erschienen und die Gemeinschaft mit ihm ist mir wichtiger als alles andere. Und darin finde ich eine Kraft und einen Beistand und eine Hoffnung, die größer ist als alle meine Umstände. lebst du ein Leben im Glauben, in der beständigen Anbetung Gottes, in Leid und in Freude, in Not und im Überfluss. Ein Glaubensleben ist voller Altäre für den lebendigen Gott. Voller Anbetung. Ja, in Bitten, in Schuldbekenntnis, in Lob, in Dank. Es ist voll von Begegnungen mit dem lebendigen Gott. Und schließlich drittens, ein Leben im Glauben bedeutet, den Verheißungen Gottes zu vertrauen. Ein Leben im Glauben ist ein Leben in Hoffnung auf die Zusagen Gottes. Ein Leben im Glauben bedeutet nicht, ich gebiete in die unsichtbare Welt und erhalte alles, was ich mir wünsche. Das ist kein christlicher Glaube. Das ist heidnischer, es ist gottloser, es ist magischer Glaube. Hat nichts mit dem christlichen Glauben zu tun. Ja, auf so manchen Fernsehkanälen wird Glaube so definiert. Ich glaube einfach, dass ich bestimmen kann, dass ich Autorität habe und ich bekomme alles, was ich mir wünsche. Abraham beweist eine ganz andere Haltung. Gott hat ihm Segnungen versprochen, als er aus Ur herausziehen sollte. Und zuerst sollte er in das Land ziehen, das Gott ihm zeigen würde. Und nun kommt Abraham in das Land, das Gott ihm zeigt. Und Gott sagt, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Das ist ein Unterschied. Merkt ihr das? Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und jetzt sagt er, deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Das ist ein Unterschied. Das ist ein gewaltiger Fortschritt. Abraham wusste nicht, wo genau er hingehen wird. Er wusste nicht, was ihm in Kanaan erwarten wird, wie es aussieht. Er war vorher noch nie da. Er wusste nicht, was Gott ihm zeigen wird. Aber er ging gehorsam. Und nun sagt Gott, dieses ganze Land soll deinen Nachkommen gehören. Nun merkt ihr, wo liegt das Problem? Zum einen gibt es rationale Schwierigkeiten, logische Schwierigkeiten. Gott, dieses Land ist schon besetzt. Es heißt, damals waren die Kanaaniter im Land. Hier leben verschiedene Völker und die scheinen alle nicht freiwillig gehen zu wollen. Gott, vielleicht bin ich zu spät gekommen, aber dieses Land ist nicht mehr frei. Meinst du es ernst mit dieser Segnung oder ist das irgendein Missverständnis vielleicht? Hier leben lauter Leute, das ist kein braches Land. Es ist besetzt. Und die Kanaaniter sind nicht so überzeugt davon, dass ich dieses Land erben sollte. Nun, vielleicht war ein Grund, dass Abraham immer weiter Richtung Süden zog, dass die Kanaaniter nicht so herzlich und freundlich waren zu Abraham, diesem Fremdling. Ist das nicht möglich? Dass sie keine Willkommenskultur prägten. Nun, zum anderen hatte Abraham noch ein Problem. Meiner Nachkommenschaft soll dieses Land gehören. Ist das Ironie? Gott, soll das witzig sein? Ich habe keine Nachkommen. Ich habe keine Kinder. Meine Frau ist unfruchtbar. Was soll das heißen? Deine Nachkommen soll dieses Land gehören. Ich sehe nichts davon. Abraham war 75 Jahre alt und er hatte keine Nachkommen. Nun, das ist ein Problem, oder? Gott gibt hier eine Segenszusage und es scheint alles dagegen zu sprechen. Und es gibt sogar noch ein Problem. Was heißt denn hier meine Nachkommen? Was ist denn mit mir? Was habe ich denn davon, dass meine Nachkommen das Land erben sollen? Hallo, ich bin aus Ur ausgezogen. Und was ist jetzt mit mir? Was nützte denn Abraham das Versprechen an seine Nachkommen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Da da hat er doch nichts davon, oder? Gott, ich habe das alles aufgegeben, mein gutes Leben in Ur, meine ganze Sippe, meine ganze Verwandtschaft, meine Arbeit, meinen Ruf, meinen Besitz für ein Versprechen, das ich gar nicht erleben soll? Und das dazu noch völlig unlogisch erscheint, wo alles dagegen zu sprechen scheint, dass es überhaupt irgendwie erfüllt werden kann? Ein Leben im Glauben bedeutet, dass wir in Hoffnung darauf leben, dass Gott auf seine Weise alles zum Guten führen wird und seine Verheißungen des Segens erfüllen kann, auch wenn wir es noch nicht sehen. Und eben gerade auch dann, wenn alles so aussieht, als kann es gar nicht klappen. Glauben bedeutet Gott vertrauen in diesem Leben und in dem, das da kommt. Ein Leben, das sich ganz auf die Verheißungen Gottes ausrichtet und damit rechnet und darauf baut, dass Gott sein Wort erfüllt, wie er es sagt. Wie zeigt sich das? Die Verheißung Gottes an die Gläubigen ist kein Paradies auf Erden. Oh, dann werden die Gemeinden voller. Aber die Verheißung Gottes an die Gläubigen ist nicht ein Paradies auf Erden, ein Schlaraffenland, ein Leben voller Ruhm, voller Reichtum, ein Leben wie ein sorgloser Ruhestand. Die Verheißung an alle, die da glauben, ist, sie werden die Herrlichkeit des Himmelreiches erben. Ja, diese Welt wird vergehen. All die Freuden, all die Reichtümer, all die Dinge dieser Welt, sie werden vergehen. Aber Gott verspricht ein Erbe, das unvergänglich ist. Er verspricht ein Reich, ein Himmelreich, ein Land, in dem Freude ist und kein Leid mehr. Und indem wir Gott nahe sein werden, wie niemand Gott nahe ist in dieser Welt. Und wir werden Christus sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleichgestaltet sein. Und da ist kein Leid und kein Tod und kein Geschrei mehr, sondern Freude und Herrlichkeit und Jubel. Ja, Gott verspricht einen neuen Himmel und eine neue Erde allen, die an ihn glauben. Eine Segnung, eine Verheißung. Und es geht uns wie Abraham. Wir sehen nicht viel davon. Wir schmecken nicht viel davon. Wir hören noch nicht viel davon. Ja, Paulus sagt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und die Welt schaut auf uns Christen und sagt, ihr seid doch irre, euer Leben nach etwas auszurichten, was ihr nicht seht. Aber Gott hat uns eine Verheißung gegeben, ein Versprechen gegeben. Und Gott hat uns geistlichen Vorgeschmack gegeben. Ja, das, was wir hier in der Gemeinde erleben, an Liebe und Herzlichkeit, es soll ein Vorgeschmack sein der zukünftigen Kräfte des Himmelreiches. Und die Anbetung, da wo wir wie ein Mann mit einer Stimme zusammen Gott anbeten, es soll ein Vorklang sein auf den Jubel des Himmels. Aber ja, wir erleben in diesem Leben geistig so manchen Trost und Hilfe und Ermutigung, Gebetserhörungen, Kraft und Nähe und Segnungen. Aber all das ist noch nicht die Erfüllung, sondern nur ein kleiner Hinweis auf das, was Gott verheißen hat. Ein Leben im Glauben heißt aber, seinen Verheißungen zu vertrauen und das Leben auszurichten. Nicht auf das, was wir in den Händen halten, sondern auf das, was Gott versprochen hat nach diesem Leben. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus hoffen, dann sind wir die elendsten von allen Menschen. Ja, diese Rechnung geht nicht auf, wenn wir nur auf dieses Leben schauen. Aber das Glaubensleben schaut nicht nur auf dieses Leben, sondern auf die Ewigkeit und auf die Verheißungen Gottes. Wir hoffen eben nicht nur in diesem Leben auf Christus, sondern wir sind gewiss, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Römer 8, Vers 18. Glaubst du an die Verheißungen Gottes? Und lebst du dein Leben in Hinblick auf das Himmelreich? Oder versuchst du irgendwie deinen Himmel schon in diesem Leben aufzubauen? Zur Sicherheit, falls das Versprechen vielleicht doch irgendwie anders kommt. Falls Gott es doch irgendwie nicht so ernst gemeint hat. Falls es vielleicht doch alles eine Illusion ist. Versuchst du irgendwie an beidem festzuhalten. Setzt du deine Prioritäten doch auf ein bequemes und ein sicheres und ein unaufgeregtes, sorgenfreies Leben, anstatt dem Herrn zu dienen? Anstatt ihn zu verehren und ihm gehorsam zu sein? Und auf das Himmelreich zu erwarten und dafür so manches in deinem Leben anders beurteilst, mit einem anderen Maßstab misst? In Abrahams Leben sehen wir es daran, dass er immer weiterzieht. Gott verspricht ihm, dass das ganze Land seinen Nachkommen gehören soll, aber es gibt keinen Ort, wo er zur Ruhe kommt. Es gibt keinen Ort, wo er sich ein Haus baut, sondern was lesen wir? Er schlägt sein Zelt auf. Er schlägt sein Zelt auf. Er verweilt ein bisschen und dann packt er wieder alles zusammen und zieht weiter. Er lebt in einem Zelt. Er wandert umher. Und wisst ihr, was das einzige Bleibende und Feste ist, was Abraham aufbaut? Die Altäre. Die Altäre. Da, wo er Gott lobt und da, wo er Gott dient, das ist beständig, das bleibt. Und er weiß, alles andere ist vergänglich. Aber da, wo Gott gepriesen wird, das hat einen unvergänglichen Wert. Und so lebt er sein Leben. So lebt er sein Leben. In Vers 8 ist das so ein wunderbarer Gegensatz. Und er brach von dort auf zu dem Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf. Bethel im Westen und Ai im Osten. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und er rief den Namen des Herrn an. Er schlägt sein Zelt auf. Ja, ihr kennt das, ne? Die Heringe aufspannen, die Tücher darüber. So ein provisorisches Konstrukt, wie beim Campen. Er schlägt sein Zelt auf, aber er baut einen Altar. Noch hatte er kein Haus aus Stein, kein Grundbesitz. Er lebte er nicht einmal in den Kanaaniterstädten, sondern er zählte dazwischen. Hier heißt es Bethel im Westen und Ai im Osten. Er siedelte sich noch nicht mal in den Städten an, er mietete nicht ein Haus, er zeltete irgendwo dazwischen. Und er folgte der Führung Gottes. Und hier ganz am Ende heißt es, dann brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Man kann übersetzen, er brach aufbrechend auf. Das heißt, das, was wir hier in den Versen vorher gelesen haben, diese Stationen, er schlägt sein Zelt auf, er baut einen Altar, er verweilt eine Weile, dann nimmt er sein Zelt, packt er sein Zelt wieder zusammen und zieht weiter. Dieser Rhythmus ist das, was seinen ganzen Weg bezeichnete. Weiter und weiter in diesen Etappen Nach diesem Muster zieht er Richtung Süden. Er lebt in Hoffnung und Zuversicht darauf, dass Gott sein Wort erfüllt. Sein Leben zeigt das, sein Leben beweist das. Und der Hebräerbrief, er sagt sogar, letztendlich hoffte Abraham nicht nur, dass seine Nachkommen dieses Land Kanaan erben werden, sondern während er in den Zelten wohnte, erwartete er die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Hebräer 11. Abraham hatte die gleiche Zuversicht wie du und ich, wenn wir an Christus glauben. Nicht ein irdisches Erbe, sondern das Himmelreich, die zukünftige Stadt Gottes. Und die Tatsache, dass er zeltete von Ort zu Ort, die Tatsache, dass das einzig Beständige die Altäre zur Anbetung Gottes waren, sie zeigten seinen Glauben an diese Verheißung Gottes. Er lebt im Blick auf das ewige Leben, das Gott verspricht jedem, der da glaubt. Zeug dein Leben davon. Nun, als Josua einige Jahrhunderte später mit den Nachkommen Abrahams, die mittlerweile das Volk Israel geworden sind, nach Kanaan kommt und die Kanaaniter besiegt und das Land einnimmt, wisst ihr, wo er hinzieht? Nach Sichem. Genau an den Ort, wo Abraham als erstes aufschlug. Und bei den beiden Bergen um Sichem, Gerizim und Ebal, da werden die Segen- und Fluchworte gesprochen, die das Volk daran erinnern sollten, dass sie Gott gehorchen sollen. Und dort erinnert Josua an Abraham, wie Gott ihn herausgeführt hat und wie er ihm dieses Land versprochen hat und wie Gott ihn gesegnet hat und geführt hat. Und er fordert das Volk auf, alle Götzen wegzuschmeißen und Gott allein anzubeten. Und er erinnert daran, wie Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. Ja, wie er doch schon in diesen kleinen Dingen sein Wort erfüllt hat und die Verheißungen erfüllt hat an Abraham. Dass seine Nachkommen tatsächlich das Land Kanaan in Besitz nehmen konnten. In Josua 24, Abvers 25 heißt es, das ist diese letzte große Versammlung von Josua, nachdem sie das Land Kanaan eingenommen hatten. Und Josua schloss einen Bund für das Volk an diesem Tag und setzte Ordnung und Recht in Sichem fest. Und Josua schrieb die Worte in das Buch des Gesetzes Gottes und er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf, hört einmal, unter der Terebinte, die bei dem Heiligtum des Herrn steht. Und Josua sagte zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge sein gegen uns, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat, und er soll Zeuge gegen uns, gegen euch sein, damit ihr euren Gott nicht verleugnet. Und Josua entließ das Volk jeder in sein Erbteil. Da unter der Terebinte, wo Abraham seinen ersten Altar aufbaute, da erinnert Josua daran. Seht ihr, Abraham ist uns vorangegangen im Glauben. Und hier stehen wir heute und müssen bekennen, Gott hat sein Wort erfüllt. Und Josua wählt diese Stelle, wo Abraham den Altar aufbaut. Und vielleicht gab es noch Reste, völlig mit Moos überzogen, aber Reste von diesem Steinaltar, den Abraham baute. Und sie setzten die Bundeslade dort nieder, das Heiligtum des Herrn. Und erinnerten an die Treue Gottes, dem es lohnt, zu gehorchen, denn er führt zum Ziel. Und der würdig ist, all unsere Anbetung. Und ja, der treu ist und seine Verheißungen erfüllt. Abraham, er war ein Vorreiter. Und sie können dem Glaubensleben Abrahams folgen und durften schon etwas mehr erfahren von der Offenbarung Gottes, als was Abraham selbst wusste und ihm verheißen war. Und wir heute, wir haben sogar noch mehr. Wir sind noch besser dran als das Volk Israel, das Abraham zum Vorreiter hatte. Ja, Abraham ist uns ein Vorbild, aber wir haben auch die Erfüllung, auf die er wartete. in Christus. Wir haben einen Vorreiter, der größer ist als Abraham. Ja, Abraham freute sich schon, seinen Tag vorauszusehen. Jesus Christus ist gekommen. Und wir blicken im Geist auf den Ort, wo Jesus einen großen Altar baute. Das Kreuz von Golgatha, wo er sich selbst opferte, dem lebendigen Gott, um für unseren Ungehorsam zu bezahlen und damit wir Gott in friedlicher und persönlicher Gemeinschaft erleben dürfen, damit er uns erscheint. Und er ist aufgefahren in den Himmel, um die Verheißung zu bestätigen, er wird wiederkommen und allen, die da glauben, ein unerschütterliches Erbteil geben, sein Reich der Herrlichkeit aufrichten. Ein Leben im Glauben heißt, auf Christus zu sehen, der uns vorangegangen ist. Und alle Verheißungen Gottes finden bei ihm das Ja und das Amen. Er hat sie für uns erworben. Ein Leben im Glauben heißt Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes, entsprechend seiner Offenbarung. Ein Leben im Vertrauen gegenüber seinen Verheißungen. Dieser Glaube ist echter und rettender Glaube. Und vielleicht denkst du auch, da ist so viel Ungehorsam in meinem Leben. Und meine Anbetung ist so schwach und so unbeständig. Und ja, ich werde immer wieder motiviert, wenn ich diese Verheißungen lese. Und doch, wenn ich dann in mein Leben blicke, dann wird alles matt und trübe. Und ich komme mir vor, als würde ich wandeln und all das nicht mehr sehen. Nun denke daran. Lass dich nicht entmutigen. Christus ist uns vorangegangen. Wir haben einen, der größer ist als Abraham, der uns vorangegangen ist und all die Verheißungen, das ganze Wort Gottes bestätigt hat. Sein Gesetz und seine Segnungen und seine Verheißungen. Ja, der uns Gott geoffenbart hat. Und dieser Glaube, von dem wir hier sprechen, es ist nicht etwas, was du dir verdienen kannst. Es ist etwas, worum du beten kannst. Es ist eine Gnadengabe des Geistes Christi in den Herzen der Menschen. Und so, wenn du all deine Schwachheit siehst und merkst, wenn das ein Glaubensleben ist, dann bin ich noch weit davon entfernt. Bitte Christus um diesen Glauben, um diesen überwindenden Glauben. Und da, wo du merkst, ja, das ist irgendwie der Fall in meinem Leben, aber es wird immer wieder schwach. Bitte Christus um Stärkung deines Glaubens. Und dass du anderen wie Abraham ein Vorbild im Glauben sein kannst. Dass andere ermutigt werden und kommen an die Altäre, die du gebaut hast, und sagen, oh ja, Gott ist treu. Und diesem Gott, oh, dem wollen wir auch folgen. Lass uns beten.